Schön, dass du da bist. Wir steigen ein ins Wort Gottes und wir haben ja heute diesen besonderen Gottesdienst, dass wir jetzt den ersten haben. Dann gibt es nach dem Gottesdienst einen Kuchen und wir werden ein bisschen anstoßen mit Sekt und es gibt was zum Essen. Und dann werden wir um 19 Uhr feierlich den zweiten Gottesdienst eröffnen. So, wenn du noch ein bisschen länger da bleiben willst, dann bist du herzlich eingeladen. Du musst nicht den ganzen Gottesdienst bleiben. Aber vielleicht magst du am Anfang noch kurz mit dabei sein, wenn wir da ins verheißene Land sozusagen einziehen, symbolisch. Und über dieses verheißene Land möchte ich heute mit euch reden. Wir haben ja das ganze Projekt Joshua genannt und ich möchte mit euch ein bisschen das Leben vom Joshua anschauen und welche Dinge wichtig waren für ihn. Und ich kann da nur so auszugsweise einzelne Punkte rausnehmen, damit er mit dem Volk in dieses verheißene Land hineingekommen ist. Der Grund ist der, dass Gott für uns als sein Volk und für dich einen Plan hat. Den Plan hat er schon gehabt, bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist. Bevor du im Mutterleib entstanden bist, hat er schon einen Plan und eine Bestimmung für dich. Aber nicht nur für dich alleine, sondern für dich im Kontext des Leibes Christi gehabt. Und das ist ganz wichtig. Aber dieser Plan erfüllt sich nicht automatisch. Sondern dieser Plan erfordert auch, dass wir uns da eins machen mit Gott, damit wir hineinkommen in diese Dinge. Und darum möchte ich heute über drei Dinge mit euch sprechen. Wir schauen uns zuerst an, wie hat Gott den Joshua vorbereitet auch? Was war wichtig, bevor er in dieses verheißene Land hineingegangen ist? Dann schauen wir uns an, was war wichtig, wo er mit dem Volk Israel das verheißene Land eingenommen hat. Und dann schauen wir uns an, was war wichtig, als sie drin waren. Weil der Plan Gottes hört nicht auf, sobald du im verheißenen Land bist. Und er sagt so, und jetzt hast du es geschafft, jetzt lehn dich zurück, bau dir noch drei Scheunen, genieß es, jetzt ist alles vorbei. Wart auf den Tod. Sondern er hat für dich einen Plan, der sich ständig weiterentwickelt und weiter entfaltet. Wisst ihr, manchmal oder meistens braucht Gott mehr Zeit, den Menschen vorzubereiten, als wie dann eigentlich die Türe aufzustoßen ins verheißene Land. Das ist für Gott meistens eher ein Klacks. Die Schwierigkeit ist oft, dass wir nicht vorbereitet sind. Das war auch die Schwierigkeit vom Volk Israel. Das werden wir uns dann noch kurz anschauen. Als sie zum ersten Mal vor diesem verheißenen Land gestanden sind, konnten sie nicht hinein. Nicht, weil Gott auf einmal nicht mehr wollte oder weil irgendwas schiefgelaufen ist, sondern weil ihr Herz nicht vorbereitet war, dass sie diesen Schritt im Glauben und im Vertrauen auf Gott wagen hätten können. Aber Gott hat schon bestimmte Leute vorbereitet und einer davon war der Joshua. Wer kennt den Joshua? Schon mal getroffen? Wenn du den Joshua nicht kennst, er sitzt da draußen bei der Dani. Oder ist die Dani herin? Nein, das ist nicht der Joshua, von dem wir reden, sondern der Joshua der Bibel. Und dieser Joshua hat viel Zeit verbracht mit Gott. Im 2. Mose 33 da steht, damals hat es dieses Zelt der Begegnung gegeben, die Stiftshütte, die war außerhalb des Lagers. Und immer, wenn Gott erschienen ist und dem Mose begegnet ist, dann ist der Mose in dieses Zelt der Begegnung gegangen. Und dann steht da, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger Mann namens Joshua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Dieser Joshua hat nämlich etwas verstanden. Er hat verstanden, dass er in dieser Beziehung, in dieser Gegenwart Gottes, in seinem Glauben und in seinem Wesen mehr und mehr wächst. Und es war ihm so kostbar, dass er, so, wenn immer es möglich war, in diesem Zelt der Begegnung war. Und da ist Mose schon wieder rausgegangen, weil die Frau was Gutes gekocht hat und der Joshua ist noch geblieben, weil er in dieser Gegenwart Gottes sein wollte. Er hat diese Zeit mit Gott verbracht, nicht damit sich dann alles erfüllen kann, was Gott für sein Leben vorbereitet hat, sondern er wollte Gemeinschaft mit Gott haben. Und aus dieser Gemeinschaft heraus hat Gott ihn so verändert, dass er schlussendlich dann der Nachfolger von Mose werden konnte. Und er derjenige war, der das Volk ins verheißene Land geführt hat und dieses verheißene Land dem Volk Israel zugeteilt oder aufgeteilt hat. Das war eine Riesenaufgabe. Wenn wir da ein bisschen weiterlesen, im Vers 33, im 2. Mose 33, Vers 17, da sehen wir eine interessante Stelle. Und in dieser interessanten Stelle fragt oder bittet Mose Gott etwas. Und dann sagt Gott zu ihm, und ich werde dir auch diese Bitte erfüllen. Aha, mal sehen. Ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, denn du gerade geäußert hast, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Ja, nona nicht, oder? Hallo, Gott ist allmächtig, allwissend, der wird ja hoffentlich jeden kennen, oder? Oder nicht? Kennt er dich? Dieses Wort, da haben wir auch schon öfters drüber geredet, darum will ich gar nicht mehr groß darauf eingehen, dieses Wort kennen, ich kenne dich, ist dieses Wort Yada. Und Yada spricht von einer ganz innigen, intimen Beziehung. Als der Adam mit der Eva geschlafen hat, heißt es in der Bibel, und Adam erkannte Eva. Und dieses Wort, er erkannte Eva, ist dasselbe Wort, das da drin steht. Es ist also nicht nur darum gegangen, da irgendwie jetzt da drin zu sein und keine Ahnung was zu tun, sondern es ist gegangen darum, dass er Beziehung mit Gott gepflegt hat. Er war zusammen mit Gott. Gott hat mit ihm geredet in diesem Zelt der Begegnung. Gott ist ihm begegnet, er hat Gott kennengelernt, wie er wirklich ist. Und wenn du in dieses verheißene Land hinein willst, ist es ganz wichtig, dass du Gott kennst. Darum frage ich dich, wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Und ich rede nicht davon, dass du jetzt jeden Tag 5 Stunden dich einsperren musst. Kannst du auch machen, wenn du die Zeit hast. Aber es geht darum, eine Regelmäßigkeit zu haben, wo du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, wo du Gott kennenlernst, wo du Zeit mit ihm verbringst und wo er an deinem Herzen arbeitet, damit du dann bereit bist, wenn du vor diesem verheißenen Land stehst. Und nicht wie die Israeliten umkehren musst und nochmal 40 Jahre durch die Wüste dingeln musst und sterben musst, anstatt in dieses verheißene Land hineinzugehen. Das finde ich auch das Wunderbare an unserem Glauben, den wir haben dürfen. Ich bin so froh, dass wir Beziehung haben können mit unserem Gott. Dass es Jesus Christus nicht darum geht, wie viele Rosenkranz machst und wie viele Vaterunser und wie viele Seiten liest du und. Auch solche Dinge sind wichtig. Aber es geht ihm um die Beziehung mit ihm. Du kannst dir jeden Tag Zeit nehmen für Gott und keine Beziehung mit ihm haben. Du kannst Bücher lesen und dein Kopf wächst und wächst, aber die Beziehung fehlt. Darum ist es auch wichtig, wenn wir Zeit uns mit Gott nehmen, dass wir nicht nur schnell jetzt ein Kapitel runterlesen und dann auf unserer To-Do-Liste abhaken, sondern uns damit beschäftigen, es wirken lassen in unser Herz, es hineinwirken lassen. Ich weiß, das kostet Zeit, ich weiß, das ist auch anstrengend, es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer easy, aber es ist es wert, weil der Joshua hat sich diese Zeit genommen und er war derjenige, der hineingekommen ist ins verheißene Land. Joshua, das schauen wir uns noch kurz an, war sogar beim ersten Mal bereit. Es hat den Joshua und den Kaleb gegeben, die gesagt haben, hey, da sind Riesen drin in diesem verheißenen Land, aber Gott ist mit uns und wir werden es ganz sicher einnehmen, dieses verheißene Land. Der Kaleb hat sogar gesagt, diese Riesen werden wie Brot sein für uns. Die schauen riesig aus, aber ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Gott hat es in unsere Hand gegeben, weil sie vorbereitet waren. Der zweite Punkt ist, dass der Josua bereit war zu dienen. Wir lesen im 4. Mose 11, 28. Josua, der Sohn Nuns, der von seiner Jugend an Moses Diener war. Er hat sein ganzes Leben lang Mose gedient. Er war bereit, sich teilzumachen von dem Größeren, was Gott vorhatte. Und ich weiß nicht, ob er gewusst hat, er wird eines Tages das Volk Israel hineinführen ins verheißene Land. Glaube ich nicht, weil ursprünglich hätte es eigentlich der Mose machen sollen, oder? Aber er war bereit, dem Mose zu dienen. Er war bereit, einfach ihm zu helfen. Er war bereit, an seiner Seite zu sein. Und ich sage dir eines. Es gibt so viele Menschen, die Gott schlussendlich freisetzt in große Dienste, die nie damit gerechnet haben, die nie damit spekuliert haben, die nicht gedient haben, weil sie das haben wollten, sondern die einfach bereit waren zu sagen, Herr, hier bin ich, verwende mich. Und die nimmt Gott. Und oft setzt er sie auch für große Dinge frei. Muss nicht immer sein. Manchmal sind auch Leute im Hintergrund, aber wir werden eines Tages erstaunt sein, wenn wir vor Gott stehen und die Belohnungen ausgeteilt werden, was da manche Leute an Belohnung bekommen werden, weil sie vielleicht ihr ganzes Leben sich gebetet haben und hineingegeben haben. Nie vorne gestanden sind auf der Bühne, aber Gott sieht sie mit ganz anderen Augen. Und dieser Josua war mit dem Mose unterwegs. Im 2. Mose 17, da führt er das ganze Heer an, während der Mose im Berg oben steht. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an die Stelle, immer wenn er die Hände hochgehoben hatte, haben die Israeliten gesiegt. Und wenn er müde geworden ist und die Hände sinken lassen hat, dann haben die Feinde gesiegt. Und der Josua hat da das Heer angeführt. Wo ich das gelesen habe, hat es mich erstaunt. Wisst ihr, dass Josua mit Mose am Berg Sinai war, wo er die Gesetze bekommen hat? Ich habe immer gedacht, er war da alleine oben. Aber wir lesen, dass der Josua mit ihm auf diesen Berg hinaufgegangen ist. Und er ist mit ihm von diesem Berg heruntergekommen, weil er gesagt hat, hey, was ist da für ein Lärm im Dorf? Das klingt ja, als ob da Krieg wäre, wo sie das goldene Kalb angebetet haben. In unserer Zeit wollen wir alle so gerne leiten und vorne sein und diejenigen sein, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, wenn ich es mal ganz plump ausdrücke, oder? Ich möchte da oben sein, wo mir niemand was zu sagen hat, wo die anderen nach meiner Pfeife tanzen, wo ich der Chef bin und so weiter und so weiter. Aber wisst ihr, das ist überhaupt nicht das Herz Gottes. Das widerspiegelt nicht das Herz Jesu Christi. Jesus Christus sagt selber von sich, dass er gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern ein Diener zu sein und sein Leben für alle hinzugeben. Lass uns das lesen miteinander. Nächstes Bild, glaube ich. Matthäus 20. Da haben die Jünger miteinander verhandelt, wer der Größere von ihnen ist. Und dann sagt Jesus, ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer von euch anführen will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave werden. Also, nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht dein Sklave, okay? Die Bibel demonstriert es. Ich fühle mich manchmal so, vielleicht, aber das ist nicht gemeint da, okay? Es gibt auch diese Kultur der Ehre. Und dann heißt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Im Johannes 13, das ist diese berühmte Stelle der Fußwaschung. Und da wäscht Jesus Christus den Aposteln die Füße und die sind ganz schockiert, weil er war ja der Meister. Und am Schluss sagt Jesus Christus, wenn ich das für euch tue, dann sollt ihr das füreinander tun, denn das ist der Weg des Segens. Wenn wir bereit sind zu dienen, dann nimmt Gott das und verändert das in seine Pläne hinein, weil er mit den Menschen, die bereit sind zu dienen, die ein demütiges Herz haben, viele Dinge tun kann. Manchmal mehr, als wie mit denen, die einen Haufen Gaben haben. Am besten ist, wenn beides zusammenkommt. Wenn Gott dir Gaben schenkt und du mit diesen Gaben demütig dienst. Und wir sollen dieses Wesen Jesu Christi widerspiegeln, so wie der Joshua, indem er bereit war zu dienen, indem er bereit war zu lernen und indem er bereit war, von Mose auch zu empfangen. Im 5. Mose 34, 39, da heißt, da sehen wir zwei Dinge, da heißt es, und die Weisheit Gottes ruhte auf Joshua, weil Mose ihm die Hände aufgelegt hatte. Joshua hat im Natürlichen gelernt, weil er mit Mose unterwegs war und er hat auch eine übernatürliche Dosis bekommen von Gott. Der dritte Punkt, wo der Joshua vorbereitet wurde, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, der dritte Punkt, wo er vorbereitet wurde, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dieser wesentliche Punkt ist, dass Joshua verstanden hat, dass es Gott nicht in erster Linie um ihn geht, sondern um das Volk Gottes. Wenn wir in Joshua 1 lesen, dann heißt es in Vers 2, mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten versprochen habe, das ich den Israeliten geben werde. Wir sehen dieselbe Konstellation im 4. Mose 13 und 14. Du kannst das selber nachlesen. Das war diese Situation, wo die Israeliten zum ersten Mal an der Grenze gestanden sind zum Land Kanaan. Und dann sind diese 12 Spione hineingesandt worden und dann sind sie zurückgekommen. Und 2 Spione haben ein gutes Zeugnis gegeben und 10 Spione, sagt die Bibel, haben das Herz des Volkes verdorben. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie sie es ausdrückt. Sie haben das Herz des Volkes schwach gemacht, weil sie gesagt haben, es ist ein gutes Land, da gibt es viele Trauben, aber da sind die Riesen und das sind die befestigten Städte, wir können da niemals hinein, die sind zu groß für uns. Und dann gibt es diese Konfrontation zwischen Mose, Joshua, Kaleb und dem Volk Gottes. Das Volk Gottes kriegt den Koller und fängt an weinen, warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Und Joshua und Kaleb versuchen das Volk zu ermutigen und das macht das Volk so rasend, dass sie sich steinigen wollen. Und dann sagt Gott zu ihnen, weil ihr mir nicht geglaubt habt, weil ihr mir nicht vertraut habt, dürft ihr nicht in das verheißene Land hinein und das Volk Israel muss zurück in die Wüste. Und weißt du, wer mitgeht? Mose, Joshua und Kaleb. Aber die haben doch nichts falsch gemacht, oder? Die haben doch alles richtig gemacht. Die haben Gott vertraut. Später ehrt Gott es auch vor allen. Sie haben gewusst, es gibt eine Berufung und diese Berufung ist auf dem Volk Gottes. Und wir sind manchmal durch unsere westliche Mentalität so auf uns selber beschränkt und eingeschränkt, dass wir denken, es ist meine Berufung. Aber es ist nicht deine Berufung. Die Berufung, die Gott dir gibt, gibt er dir, weil er einen Plan hat für sein Volk und für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und nicht, damit du als der große Hero dastehst. Oder der Pastor oder der Pfarrer oder irgendjemand. Sondern es geht um diese Berufung, die der Herr hat für sein Volk. Wenn Joshua und Kaleb nicht mitgegangen wären mit dem Volk, nicht 40, 45 Jahre in die Wüste gegangen wären, wären sie nicht in dieses verheißene Land hineingekommen. Sie hätten auch nicht sagen können, ja, ihr Deppen, geht hier in die Wüste, wir bauen uns 3 Hütten, kommt es nach 40 Jahren wieder vorbei und dann gehen wir hinein. Sie mussten beim Volk bleiben, auch wenn da vieles nicht gut war. Die Berufung, die Gott gibt, die gibt er in erster Linie für sein Volk. Und in diesem Berufung für sein Volk geht auch deine Berufung auf. Als Gott den Mose berufen hat, wozu hat er den Mose berufen? Er hat den berufen, dass er das Volk Israel aus Ägypten herausführt. Als er Joshua berufen hat, wozu hat er Joshua berufen? Dass er das Volk Gottes ins verheißene Land hineinführt. Wenn Gott Propheten beruft, wozu beruft er sie? Dass sie das Volk Gottes wieder zu Gott zurückführen. Wenn Gott Apostel beruft, wozu beruft er sie? Dass sie sein Volk lehren, die Wege Gottes. Es geht immer um das Volk Gottes. In allererster Linie. Und natürlich sieht Gott auch den Einzelnen und kümmert sich um den Einzelnen. Das sehen wir dann noch beim Kaleb, der einfach dann gewaltig von Gott gesegnet ist. Aber Gott geht es um sein Volk. Warum? Weil Gott unser Vater im Himmel ist. Ein Vater, der 4 Kinder hat, die am Tisch sitzen, der ist doch nicht glücklich, wenn es dem einen Kind gut geht und alle anderen 3 Kinder geht schlecht. Er will, dass es allen Kindern gut geht. Und wenn es dem einen gut geht, dann will er, dass der, dem es gut geht, auch seine Brüder und seine Schwestern mit einbezieht. Sonst ist er kein Vater. Ein Vaterherz hat immer die Familie im Auge, sieht immer das Wir, sieht das Ganze. Er möchte, dass es der ganzen Familie gut geht. Und darum möchte auch Gott, dass es seinem Volk gut geht. Und nicht nur einzelnen Personen. Natürlich setzt sich sein Volk aus einzelnen Personen zusammen. Geht es dir um den Erfolg oder geht es dir um das, was Gott am Herzen hat? Ich musste das auch lernen. Ich habe immer gedacht, dass ich das am Herzen habe, was Gott am Herzen hat und das will, was er will. Aber wo wir als Gemeinde durch sehr, sehr schwierige Zeiten gegangen sind, wo es Spaltungen gegeben hat und wo es wirklich sehr, sehr schwer war, da habe ich erst gemerkt, wie sehr meine Seele nicht an dem gehangen ist, was Gott vorhat, sondern auch an dem Erfolg, den du hast. Und wenn deine Seele schreit und auf einmal verzweifelt ist, dann merkst du, hoppla, deine Seele hängt woanders als wie an Gott. Versteht ihr, was ich meine? Wenn die Dinge mal nicht mehr funktionieren und dann du die Krise bekommst, warum bekommst du die Krise? Ja, weil du nicht gut dastehst. Weil sich die Dinge nicht so erfüllt haben, wie du gehofft hast. Weil das verheißene Land nicht aufblüht. Weil die Wunder und Zeichen nicht geschehen. Weil die Leute nicht aus den Rollstühlen aufstehen und, und. Und weil du denkst, dass du ein Versager bist. Aber wenn dein Herz an Gott hängt, dann ist das Ganze ja relativ und kann dich nicht so, sagt man da, aus dem Konzept bringen. Das ist auch das, was die ganzen großen Männer Gottes lernen mussten. Moses ist zuerst einmal 40 Jahre auch in die Wüste gegangen, als er das Volk Israel befreien wollte aus eigener Kraft. Es war ein Josef, der geträumt hat, dass sich vor ihm alle verbeugen, der zuerst in die Gefangenschaft gekommen ist und dann im Gefängnis gelandet ist, bis er dann dorthin gekommen ist, wo Gott ihn vorbereitet hat. Es war ein Paulus, dem Gott begegnet ist und der dann 17 Jahre nach Tarsus, nach Kleinasien, in irgendein Nest gehen musste, wo kein Mensch ihn gekannt hat, bis er so weit war, dass Gott ihn dann verwenden konnte in dieser Vollmacht. Es kann oft sein, dass wir zuerst dem, was wir glauben, was Gott als Vision geschenkt hat, sterben müssen, damit Gott sie wirklich hervorbringen kann. Ist das verständlich? Okay. Gut, sehen wir nur die Familie, sehen wir nur uns oder sehen wir die Familie, wenn wir zusammenkommen? Kommst du in den Gottesdienst, weil du sagst, ha, heute gibt es eine lässige Predigt, gehe ich wieder auferbaut nach Hause? Oder kommst du in den Gottesdienst auch mit dem Herzen zu sagen, Herr, dort bin ich, verwende mich? Paulus sagt, wenn wir in den Gottesdienst kommen, soll jeder was mitbringen. Eine Ermutigung, einen Psalm, ein Lied, irgendwas, um den anderen zu stärken. Wir kommen nicht zusammen, damit da 3 Leute Lobpreis machen und einer da vorne eine gute Botschaft bringt. Auch, das ist toll. Aber wir kommen zusammen, damit der Geist Gottes unter uns wirkt, wenn wir da herkommen. Und Gott will durch dich wirken. Ermutigen wir uns gegenseitig, wenn wir zusammenkommen. Sind wir füreinander da? Trösten wir uns, bauen wir uns auf, freuen wir uns miteinander, weinen wir uns miteinander. Das hat alles mit dieser Familie zu tun. Amen. Gute Güte, ich bin beim Punkt 1. Die Vorbereitung, in Gottes Gegenwart zu sein, ein dienendes Herz zu haben und beim Volk zu bleiben. Was ist wichtig, in das verheißte Land hineinzukommen? Heiliger Geist, hilf uns. Der erste Punkt, wenn wir ins verheißte Land hinein wollen, ist, dass Gott unser Denken verändern muss. Er muss uns eine neue Mentalität geben, dass wir verstehen, dass wir seine Söhne, seine Tochter sind und nicht seine Sklaven. Als die Israeliten aus Ägypten herausgekommen sind und vor dem verheißten Land gestanden sind, da sind sie frei gewesen von Ägypten. Sie waren nicht mehr in Ägypten, sie sind befreit worden von Ägypten, aber Ägypten war immer noch in ihrem Herzen. Und jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, haben sie gesagt, mal wären wir doch zurück in Ägypten bei den Fleischtöpfen, da wo es uns so gut gegangen ist. Wo es uns so gut gegangen ist? Als Sklaven? Und eine ganze Generation, alle Männer im waffenfähigen Alter, mussten sterben und durften nicht in dieses verheißene Land hinein, weil ihr Denken noch in den alten Dingen drin gesteckt ist. Und eine neue Generation musste kommen, die nicht in der Sklaverei geboren war, die sich als freie Menschen gefühlt haben und die dann fähig waren, mit Joshua in dieses verheißene Land hineinzugehen. Gott muss unser Denken erneuern. Es ist wichtig, dass wir ihn da ranlassen. Das ist auch der Grund, warum Gott zum Joshua, bevor sie da hineingehen in dieses verheißene Land, immer wieder sagt, hey, sei mutig und stark. In Vers 6 zum Beispiel. Sei stark und mutig, Joshua 1, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinem Vorfahren versprochen habe. Vers 7. Sei stark und mutig. Vers 9. Ich sage dir, sei stark und mutig, habe keine Angst, verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Hochzeit. Das Problem, das wir oft haben, ist, dass unsere alten Vorstellungen uns hindern, in das Neue hineinzugehen. Und darum fordert der Gott, Gott fordert den Joshua immer wieder heraus, auf ihn zu schauen. Warum? Joshua steht genau dort, wo er vor 45 Jahren schon einmal gestanden ist. Und vor 45 Jahren war ein ganz großer Mann Gottes, einer der größten Propheten, auch da, nämlich Mose. Und vor 40, 45 Jahren hat dieses Volk gegen Mose rebelliert, gegen den Mann Gottes. Und jetzt soll ich das Volk hineinführen ins verheißene Land? Die haben Mose nicht gefolgt. Werden sie mir folgen? Die wollten mich umbringen damals. Und trotzdem bin ich mit ihnen 40 Jahre durch die Wüste gegangen. Wird es klappen? Vielleicht kämpfst du nicht mit so großen Gedanken, aber ich glaube, jeder von uns ist immer wieder mit Situationen konfrontiert, wo diese alten Dinge kommen. Gott kann dich nicht lieben. Du bist es nicht wert. Du bist nicht würdig, dass Gott dich annimmt. Du bist ein Versager. Das hat doch bisher nie geklappt. Warum soll es jetzt klappen? Diese Gedanken vom Feind, die da kommen. Und darum ist es da so wichtig, dass wir Gott kennen, sein Wort kennen und uns auf ihn einlassen, dass wir diese Sorgen und Nöte ablegen können. Sie sind real, sie sind natürlich da, aber ich muss sie und ich darf sie im Lichte Gottes sehen. Es geht nicht darum, den Kopf in den Sand zu stecken und zu tun, als ob ich keine Probleme hätte. Es geht nicht darum, die momentane Situation zu verleugnen, aber es geht darum zu sagen, ja, okay, das ist so, aber ich habe einen Gott und der ist größer wie diese Situation. Der ist größer wie meine Krankheit. Der ist größer wie meine finanzielle Situation. Der ist größer wie die Herausforderungen, mit denen ich konfrontiert bin. Und er wird sein Wort wahrmachen und er wird die Dinge erfüllen, die er gesagt hat. Wieder und wieder lesen wir das im Joshua, dass er sagt, und alle Verheißungen, die Gott euch gegeben hat, hat er erfüllt. Alle Verheißungen. Im Hebräer 13, Vers 6, ist eine Querstelle von Psalm 118, und da heißt es: Der Herr ist mein Helfer. Und was sagt er da? Ich will mich nicht fürchten. Es geht nicht nur darum zu sagen, Herr, nimm mir meine Angst, Herr, nimm mir meine Angst, Herr, nimm mir meine Angst. Es geht auch darum zu sagen, und Herr, ich höre jetzt nicht mehr auf diese Angst, weil du größer bist wie meine Angst. Ich will mich nicht fürchten. Ich will mir nicht mehr den Kopf zerbrechen, dass ich ein Versager bin. Ich will nicht auf den Feind hören, sondern ich höre auf dich, Gott. Es braucht auch unsere Herzensentscheidung, es braucht auch unsere Willensentscheidung, dass wir diese Dinge tun. Dass wir uns ganz neu auf Gott verlassen und ihm vertrauen. Josua musste Gott total vertrauen, als sie in dieses verheißte Land hinein sind. Total. Weil die erste Stadt, die da war, war eine Stadt, die hat Mauern gehabt, die waren so hoch, dass sie Wohnungen da drin gebaut haben und so breit, dass, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 6 Pferde gespannen nebeneinander auf dieser Mauer fahren konnten. Vielleicht waren es auch 3, aber das ist ganz schön breit. Uneinnehmbar, und trotzdem hat Gott ihnen diese Stadt gegeben. Der letzte Punkt, ins verheißte Land hineinzukommen, es ging nur, wenn sie eins waren miteinander. Die gleiche Situation, für die wir schon angesprochen hatten. Es geht um das Volk Gottes. Und als sie diese Stadt einnehmen, Jericho einnehmen, da sagt Josua zu ihnen durch den Herrn: Alles, was dort ist, sie dürfen nichts nehmen, sie dürfen nichts klauen, sie dürfen nichts für sich behalten, das gehört alles, sie müssen alles vernichten und es gehört Gott. Und dann warnt er sie und sagt: Wehe euch, wenn einer irgendwas nimmt, weil dann wirst du Unglück über das ganze Volk bringen. Und einer schnappt was und schafft sich was zur Seite. Der Achan. Kannst du nachlesen im Kapitel 7 vom Josua. Und dann wollen sie eine kleine Stadt einnehmen und sie sagen, na, da müssen wir das ganze Heer hinbringen. Die kleine Stadt Ai, das sind ein paar Hanseln da drin, schickt 3.000, 4.000 Leute hin und dann ist die Sache erledigt. Und sie kommen dorthin und sie werden komplett vernichtet. 36 Leute sterben an dem Tag. 36? Ja, was nicht viel ist eigentlich. Wenn du diese Geschichten liest, dann siehst du, wie wenig Israeliten bei diesen ganzen Schlachten gestorben sind. Selbst dort, wo sie verloren haben. Weil auf der anderen Seite sterben Zehntausende und noch mehr. Auf alle Fälle passiert aber Schreckliches, weil das ganze Volk jetzt völlig verzweifelt ist, weil sie sagen, um Gottes Willen, die haben jetzt alle Angst gehabt vor uns. Jetzt hat dieses kleine Nest Israel besiegt. Jetzt werden alle anderen Könige sagen, hey, haha, die sind leichte Beute für uns. Wenn dieses kleine Dorf sie schon besiegt hat. Und dann kommst du der Situation, dass sie dann die Leute checken und das hinbringen und dann wird der Achan, schlussendlich kommt es ins Licht, dass er da was geklaut hat und im Zelt versteckt hat und der Herr sagt zu ihnen, weil ihr gegen mich gesündigt habt, weil ihr, er sagt nicht der Achan hat gegen mich gesündigt, es betrifft ihr den Rest nicht. Er sagt, weil ihr gegen mich gesündigt habt, werdet ihr nicht mehr vor euren Feinden bestehen können. Und erst wo sie es in Ordnung bringen, und Achan auch gerichtet wird, ist Gott wieder mit ihnen und sie nehmen das ganze Land ein und besiegen haufenweise Könige. 5 Könige verbinden sich gegen sie und trotzdem gewinnt das Volk Israel. Bist du auch bereit, auf das Ganze zu schauen? Es geht nicht nur um dich und mich, es geht um sein Volk. Es geht um sein Reich. Es geht um seine Pläne. Und auf die wollen wir uns ausrichten und nach den Dingen wollen wir uns richten. Wir sind verantwortlich füreinander. Was unter uns geschieht, betrifft uns alle. Die guten wie die schlechten Dinge. Wir sind ein Volk, eine Familie. Amen. Gut, letzter Punkt. Hineingehen, dieses verheißene Land in Besitz nehmen. Und den möchte ich noch kurz euch mitteilen. Wir haben diese irrige Vorstellung, wenn sich dann die Verheißung erfüllt hat, dann ist alles gebongt. Dann passt, dann ist super, dann sind wir im verheißenen Land und jetzt wird nur noch gefeiert und Vergnügen und toll. Nein. In diesem verheißenen Land gibt es Herausforderungen. Und wenn wir als Gemeinde, wenn du als Person ins verheißene Land hineingehst, dann hören die Herausforderungen nicht auf. Der Kaleb, ach, das ist so eine schöne Stelle. Der Kaleb, dem hat Gott verheißen, er wird ins verheißene Land hineinkommen und er kommt noch zum Josua und sagt, hey, erinnere dich dran, Mose hat mir dieses Land versprochen, ich will dieses Bergland haben, weil dort wohnen die Riesen. Und Gott wird sie meine Hand geben und ich nehme dieses ganze Land ein. Und dann sagt er was Gewaltiges. Er sagt, hey, vor 45 Jahren, als wir da gestanden sind, hat Mose mir das versprochen, hat Gott mir das verheißen. Heute bin ich 85 und ich bin immer noch so stark, wie ich damals war. So gib mir das Bergland und ich werde diese Riesen besiegen. Er musste für seine Belohnung kämpfen und er hat sie bekommen. Auch die anderen Dinge, Gott sagt zu ihnen zum Beispiel, dass er nicht die ganzen Völker vor ihnen vernichten wird, weil wenn er das tut, dann wird das Land öde und die wilden Tiere vermehren sich und das Unkraut wächst und sie haben viel mehr Arbeit, das Land wieder in Besitz zu nehmen, so wird er die Völker Schritt für Schritt nach und nach vor ihnen vertreiben. Und wenn Gott es vor uns tut, wenn wir ins verheißte Land hineingehen und Schritt für Schritt die Dinge einnehmen, dann werden wir auch Schritt für Schritt wachsen. Denn mit jeder Herausforderung, die wir im Geist Gottes annehmen, wächst unsere Glaube und wird stärker. Und darum wird auch in diesem verheißenen Land nicht alles ganz easy sein und so nur easy gehen. Ich glaube, dass der Feind keine Freude hat, dass wir einen zweiten Gottesdienst machen. Und er wird versuchen, da auch zu stören, aber so what? Der Herr ist mit mir, ich will mich nicht fürchten. Was sollten Menschen mir tun? Gottes Pläne, haben wir auf Gott gehört? Ich glaube ja. Hat Gott gesagt, wir sollen beginnen? Ich glaube ja. Hat Gott gesagt, jetzt ist die Zeit? Ich glaube ja. Also dann lass uns weiter glauben und Gott vertrauen und mit ihm vorwärts gehen. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, ich bete jetzt genau diese Dinge, die wir heute gehört haben. Vater, ich bete, dass du uns vorbereitest, nicht nur für jetzt, sondern auch für die zukünftigen Dinge, wo wir in dieses verheißene Land hineingehen sollen. Ich bete, dass wir, jeder Einzelne von uns, echte Gegenwart, echte Beziehung mit dir haben. Ich bete, dass du uns ein dienendes Herz gibst, Herr, dass wir bereit sind, einfach Hand anzulegen und die Dinge zu tun und wissen, dass du uns segnen wirst dafür, Herr. Und ich bete, dass du uns die Gnade schenkst, gemeinsam beim Volk zu bleiben und mit dem Volk vorwärts zu gehen. Weil deine Berufung geschieht nur mit dem Volk und nicht alleine. Vater, wenn wir in dieses verheißte Land hineingehen, dann danke ich dir, dass du unser Denken erneuerst. Dass wir uns nicht auf alte Erfahrungen stützen, sondern ganz neu dir vertrauen und bereit sind zu sagen, Herr, wir gehen vorwärts, weil du es gesagt hast und weil du bei uns bist und weil du für uns kämpfst. Und lass uns das in Einheit tun, als eine Familie, als ein Leib, als ein Volk durch deine Gnade. Und wenn wir im verheißenen Land sind, Herr, dann gib uns die Gnade, dass wir Schritt für Schritt jede Herausforderung bewältigen, die da kommen wird. Weil du da bist, weil du bei uns bist. Vater, danke, dass du uns Geduld schenkst, Ausdauer schenkst und trotzdem den Mut, vorwärts zu gehen. Und auch dieses Bewusstsein, das der Kaleb gehabt hat, ich werde mein verheißtes Land bekommen, weil ich mit dem Volk hineingehen werde ins verheißene Land. Und ich sprich das jedem Einzelnen von uns zu im Namen Jesus. Du wirst dein verheißenes Land einnehmen. Und wir als Gemeinde werden unser verheißtes Land einnehmen. Eines nach dem anderen, Schritt für Schritt, weil der Herr bei uns ist und weil er für uns kämpft. Amen.